ARD Sounds.
Wir zwei haben heute ein Date. Ein schönes Dinner in einem gemütlichen Gasthof in einer Weinregion in Rheinland-Pfalz. Die Decken sind holzvertäfelt und an den Wänden hängen Porzellanteller und alte Bilder von der Ortschaft. Für einen Donnerstagabend ist ganz schön viel los. Der ganze Laden ist voll und an jedem Tisch sitzen kleine Gruppen. Und in der Mitte des Raumes steht eine große Tafel, an der etwa 10 Personen ihr Essen genießen. Die Stimmung bei ihnen ist ausgelassen. Es scheint, als gäbe es richtig was zu feiern. Aber auf einmal ändert sich die Stimmung komplett. Maskierte Polizisten stürmen den Gasthof. Plötzlich herrscht ein riesengroßes Chaos und jetzt passiert etwas total Verrücktes. Alle Leute springen von ihren Plätzen auf, bis auf eine einzige Gruppe, die sitzen bleibt. Und diese Gruppe weiß gar nicht, was hier gerade passiert. Da klicken bereits die Handschellen. Jetzt fragst du dich bestimmt, what's happening? Ich verrate dir schon eines. Die Menschen, die hier an dieser Tafel sitzen, verbergen dunkle Geheimnisse. Ich bin Katjana Gerz.
Und ich bin Anna Duschime.
Und das hier ist Cuff Crimes, exklusiv in der ARD Sounds App.
Hier sprechen wir jede Woche über mal lustige, mal schaurige, immer aber ziemlich absurde Geschichten, die so nur in der Provinz passieren können.
Und heute geht es unter die Erde in einen Bunker, der mitten in der Idylle von Rheinland-Pfalz liegt und der Schauplatz von düsteren Machenschaften wird.
Ich habe jetzt schon Angst.
Rheinland-Pfalz ist übrigens auch, wo Hörgrenzhausen liegt. Kleiner Fun-Fact. Wir sind nämlich heute in Traben-Trarbach, ja. Das liegt ungefähr 1,5 Stunden weit weg von Hörgrenzhausen.
Echt?
Ja. Hier wohnen ungefähr 5.400 Menschen und hier macht die Mosel eine ihrer bekannten Schleifen. Also die Mosel schlängelt sich richtig durch Rheinland-Pfalz und die Städte sind umgeben von Fluss, ja. So auch Traben-Trarbach. Und sonst sind hier vor allem Weinberge. Ja, die Stadt war deshalb auch lange als eine der wichtigsten Weinhandelsstädte bekannt. Und deshalb gibt es auch eine riesige Unterwelt von Weinkellern unter dieser Stadt.
Ja? Ach so, oh Gott.
Nördlich der Stadt befindet sich der Mont Royal, ein Bergrücken. Und ganz ehrlich, also wenn ich ein Berg wäre, fände ich das der beste Name. Also
oder?
Ich würde Mont Royal.
Darunter geht's nicht. Mont Royal.
Dort passiert etwas unter der Erde. Allerdings nicht in einem Weinkeller, sondern in einem Bunker.
Gott.
Das ist ein richtiges Gebäude unter der Erde, 5 Stockwerke tief.
Unter der Erde?
Mit hunderten Räumen. Yes.
Oh.
Der Bunker wurde in der NS-Zeit gebaut und danach umgebaut. Seit den 70er Jahren wurde er von der Bundeswehr genutzt, um genau zu sein, vom Amt für Geoinformationswesen.
Mhm.
Ja, also die beschäftigen sich bei der Bundeswehr mit Geodaten und Wetterinformationen. Für Traben-Trarbach ist dieser Bunker also ziemlich wichtig.
Ja.
Ja, weil dort viele Traben-Trarbacher, sehr gut gesagt, arbeiten.
Gesundheit.
Also, ja. Im Jahr 2007, dann entscheidet das Bundesverteidigungsministerium, dass das Areal mit dem Bunker bis 2012 geschlossen werden soll. Und dann soll es verkauft werden. Und was macht man mit so einem Areal? Was würdest du damit machen?
Okay, ein paar Sachen, danke, dass du fragst.
Ja.
Club, ein Underground-Club eröffnen. Mhm. Mit ein paar Darkrooms. Es ist 2026.
Absolut.
Sex Positivity, warum nicht?
Ja.
Das könnte ich mir vorstellen. Ich könnte mir auch vorstellen, wie so eine Venue für so Modenschauen oder so zu machen.
Yes.
Oder wenn ich so ein richtig gemeiner Tech-Bro wäre, könnte ich mir vorstellen, dass ich da auch so mein Haus mache. So, weißt du, so ein ganz dunkles Haus
ja.
Und so schwere Steine und sowas. Und da halt immer hingehe, so wie so ein Panic Room, da hingehe, wenn ich die Erde mit meinem KI-Data-Center kaputt gemacht habe.
Ja. Ich würde meine ganzen Plakate, meine ganzen Poster da.
Diese Posterlüge. Ich habe sie wirklich geglaubt.
Ja. Ich kann dir mal sagen, was man alles kriegt, ja? Also wenn du hier das kaufen willst bei eBay Kleinanzeigen.
Ja.
Auf dem Gelände befindet sich unter anderem ein 5-stöckiger unterirdischer Bunker mit einer Fläche von 5.500 Quadratmeter, also so circa 14 Fußballfelder.
Wer das putzen muss, Alter, da hat gar keinen Bock drauf.
Mhm. Und neben dem Bunker 2 Bürogebäude, mehrere Garagen und ein alter Hubschrauberlandeplatz.
Cool. Das klingt familienfreundlich.
Ja.
Stell dir vor, du hast ein Date und dann bringt dich die Person dann.
Ja, warte, da kommt man. Und dafür ist der Kaufpreis vom Gelände gar nicht mal so teuer. Wow, was würdest du sagen?
Oh, danke, das wäre die nächste Frage gewesen. Mhm. Wir ergänzen uns perfekt. 2012, 5000 Quadratmeter, also lichtmäßig, da kommt ja nichts rein in den Bunker, ne? Das muss man auch mal sagen dazu. Zum Kaufen 1 Million?
450.000 Euro.
Excuse me?
Schnäppchen?
Schnapper.
Aber es gibt einen kleinen Haken an der ganzen Sache. Ja, du musst mit deinem Ex-Freund da drin wohnen. Also nee, es gibt sehr hohe laufende Kosten. Ja.
Oh, stimmt.
Das sind
klar.
diese laufenden Kosten. Warum können die nicht stehen bleiben?
Ja,
einfach stehen bleiben.
Bleibt doch mal
stehen. Auf weiter zu laufen.
Bleibt, steh, stopp.
Kann man sich ja auch vorstellen bei so einem alten Bunker. Das ganze Ding muss beheizt und belüftet werden. Da gibt es außerdem die Gefahr, dass das Grundwasser in die 4 unterirdischen Stockwerke läuft. Also vielleicht eigentlich gar nicht so attraktiv. Mhm. Ja,
als und gruselig
Immobilien.
Ist es
und gruselig, ja. Der Gruselfaktor ist auch ziemlich, der überschlägt gerade.
Das wäre nichts für mich.
Ja. Deshalb möchte der Bund es möglichst schnell verkaufen.
Okay.
Ja? Und das trifft sich gut, denn es gibt bereits einen Interessenten. Der gute Mann heißt Hermann Johann Xent. Er sagt selbst, Leute, die ihn besser kennen, würden ihn auch Mr. X nennen. Mr. Privacy. Ja, aber wir kennen ihn jetzt auch nicht so gut, also ich würde ihn einfach jetzt Xent nennen. Und wenn ich sage, weil ich finde, Namen machen voll viel aus.
Ja.
Was macht Xent mit dir?
Ach, ich habe Gänsehaut von oben bis unten.
Mhm.
Für mich ist das ein klassischer Bösewichtname. Ich will ihm nicht zu nahe treten. Aber und dann auch noch zu sagen, Freunde nennen mich Mr. X. Excuse me, what?
Wir sind beide der Meinung, ist ein bisschen interessant, sagen wir mal. Ja,
ist interessant.
Interessant.
Entschuldigung.
Anna, you are my hero. Also, wer ist Xent? 2012, als er den Bunker kaufen möchte, ist er 54 Jahre alt. Er kommt aus den Niederlanden.
Oh.
Und als er ein Kind war, wurde festgestellt, dass er eine mathematische Hochbegabung hat. Er soll schon immer eher so ein Einzelgänger gewesen sein und die meiste Zeit auf dem Dachboden seiner Eltern verbracht haben, wo er verschiedene elektronische Geräte baut. Das Herumwerkeln bleibt auch in seinem Erwachsenenleben seine große Leidenschaft.
Oh.
Irgendwann eröffnet er ein Geschäft zum Verkauf von Computern und zugehörige Software.
Das ist ein Tech-Bro.
Das läuft auch richtig gut und eröffnet weitere Filialen in den Niederlanden und Belgien. Und Xent ist ein richtiger Fan von Bunkern. In einem Brief an einen Journalisten vom New Yorker schreibt Xent später, dass er als Kind schon in einem alten Bunker aus dem Zweiten Weltkrieg war und sich sofort verliebt hat.
Was genau? Worin hat er sich verliebt?
Ja. Also ich habe hier ein Zitat. Ich dachte, vielleicht liest du das Zitat, weil du ja so ein bisschen diesen niederländischen Akzent kannst.
Oh nein!
Ich kann nicht erklären, warum ich Bunker mag. Warum mag ich immer Hamburger? Warum mag ich Motorsport? Ich kann es nicht beantworten. Ich mag einfach Bunker, das ist alles.
Oh nein. Niederlande,
oh
ich habe euch
Gott.
Bitte nicht cancel.
Also, genau das sagt er. Also, zusammengefasst, er sagt, das ist genauso normal wie Cheeseburger lieben.
Ist es nicht übrigens, aber okay.
Und jetzt kommt die Frage, was macht jemand, der fasziniert von Bunkern ist? Er kauft sich ein.
Klar.
Ja. 1996 erwirbt Xent einen alten NATO-Bunker in den Niederlanden, den er dann umbaut und renoviert. 2 Jahre später zieht er dort mit einer Firma ein, die er neu gegründet hat.
Ja.
Ein Daten- und Rechenzentrum. Und die Firma hat passende Namen. Die heißt nämlich Cyberbunker. 2002 kommt es dann dort zu einem Brand. Aber hat sich keiner verletzt, ja, kann ich dir jetzt schon mal sagen. Aber bei den Löscharbeiten kommt etwas raus. Jetzt habe ich eine kleine Frage. Was denkst du, was rauskommt?
Oh Gott. Ich habe wirklich Sodbrennen jetzt schon. Ich finde das ganz, das ist alles so creepy. Was kommt heraus?
Dass in einem Teil des Bunkers ein Drogenlabor war.
Now that's my type of bunker.
Also, Xent behauptet, nichts davon gewusst zu haben.
Das finde ich so krass witzig, in einem Bunker zu behaupten, ich hatte gar keinen Plan, dass es da war. Was?
Der hat eine gute Taktik, also sagt, denn dieser Teil des Gebäudes sei an einem, ich sag mal in ganz großen Anführungszeichen, ein Malerunternehmen untervermietet gewesen.
Warum würde denn ein Malerunternehmen Bunker zwischenmieten oder anmieten? Das macht eben keinen Sinn, oder?
Während das Ermittlungsverfahren läuft, wird Xent für 3 Monate inhaftiert.
Okay.
Dann wird er aber ohne Verurteilung wieder entlassen. Und um dir einen noch besseren Eindruck von Xent zu geben, erzähle ich dir nochmal so von so einem kleinen Fun Fact. Jetzt wird es etwas absurder. Nach dem Brand gründet Xent gemeinsam mit einem Kollegen die Republik Cyberbunker. Also, er erklärt das Gelände mit dem Bunker zu seinem Hoheitsgebiet. Und Präsident der Republik soll natürlich er selbst werden. Er nennt sich Majestät König Xent von Cyberbunker. Und sein Volk ist aber ganz schön klein. Oh ja, die Republik Cyberbunker hat nämlich nur 6 Einwohner.
So groß wie Monaco.
Ja.
Was?
Und später sagt Xent natürlich, es war alles nur ein Scherz.
Klar.
Aber okay, was für ein Scherz ist das?
Das ist doch so ein Tech-Bro-Ding. Die wollen doch immer irgendeine Insel nehmen und dann gelten andere Regeln. Genau. Der Staat soll sich raushalten.
Die haben sich
und
eine eigene Währung.
Ja.
Xent wird auf den Bunker, von dem ich dir ja am Anfang erzählt habe, aufmerksam. Und für seine Firma wäre das einfach perfekt. Denn schon die Bundeswehr hatte dort große Rechenanlagen installiert. Die nötige Infrastruktur wäre also schon da.
Mhm, ja? Okay,
und obwohl diese Anlage dort oben auf dem Mont Royal thront und direkt einen Wanderweg vorbeiführt, ist es sehr anonym.
Das klingt alles nach James Bond, oder?
Ja, absolut.
Mont Royal,
ja.
Cent.
Das Gelände ist nämlich umgeben von einem hohen Zaun. Ins Gelände kommt man nur durch ein bewachtes Tor und der Bunker ist ja dann auch unter der Erde, klar. Es ist also ein richtig eigener Kosmos da oben. Es ist 2012 und Xent darf beim Stadtrat von Traben-Trarbach sich vorstellen, also was er dort oben plant. Er erklärt, dass er für seine Firma ein Rechenzentrum aufbauen möchte, das Server für Websites von Unternehmen und Banken hostet. Denn Cyberbunker hat seit dem Brand keinen festen Firmensitz mehr. Er verspricht 50 bis 100 Arbeitsplätze für die Stadt. Man erkennt, ich sag's ein bisschen ironisch, ja. Das hören die Menschen aber im Stadtrat natürlich sehr gerne.
Klar.
Bisher waren ungefähr 200 Traben-Trarbacher beim Geoinformationswesen angestellt. Ein paar von ihnen könnten also vielleicht ja zu dem Rechenzentrum wechseln, hier wohnen bleiben und das klingt doch einfach super, oder?
Klar.
Aber natürlich nicht alle im Stadtrat sind so begeistert. Xent ist ja schon ein sehr eigener Typ, ja, du erinnerst dich, Majestät und so.
Ja, und auch war mal kurz im Gefängnis und so.
Ja, und in seiner Präsentation bleibt er auch recht vage, ja, was genau dieses Rechenzentrum machen soll, question mark. Aber, wie es so ist, es gibt nicht so viele Alternativen, ja, da muss man es halt verkaufen. Die Betriebskosten, die bleiben nicht stehen, die rennen weiter.
Dumm laufenden Kosten, Mann.
Der Stadtrat stimmt also ab, den Flächennutzungsplan für Xent anzupassen. Und auch der Bund, dem das Gelände gehört, stimmt dem Verkauf zu. Xent kauft also das Gelände und zieht mit seiner Firma nach Deutschland um. Und jetzt gehen wir mal hoch auf den Mont Royal und dort runter in den Bunker. Denn dort verbringt Xent und ein paar Mitarbeitende in den kommenden Jahren sehr viel Zeit. Xent liebt es ja zu arbeiten. Sein Tag sieht ungefähr so aus, er steht um 9 Uhr auf. Das Gute ist, er hat keinen langen Arbeitsweg. Er wohnt nämlich selbst im Bunker.
Du, das überrascht mich gar nicht.
Ja, aber ich muss sagen, manchmal erkenne ich, wie ich extrem deutsch bin.
Ja.
Weil mein erster Gedanke war, als ich das gelesen habe, dachte ich so, hat er denn eine Erlaubnis dafür? Also, er hat es ja gekauft als Firma.
Gewerbe. Darf man da wohl auch privat leben?
Also hat er das gesagt, dass er da leben würde? Weil wenn ich einen Friseursalon kaufe,
da kannst du nicht im Friseurstuhl schlafen.
Kann ich nicht da wohnen.
Ja.
Sein Zimmer ist, ich sag's mal, unique. Willst du mal einen Roomtour haben?
Okay.
Der Raum ist komplett schwarz.
Na klar.
Das Bett ist schwarz bezogen. Sogar die Decke ist schwarz gestrichen. Okay, alles ist schwarz. An der Decke klebt außerdem Attrappen von Film-Aliens und in der Ecke steht ein lebensgroße Action-Figure War Machine aus der Marvel-Welt.
Das klingt bisher wie das Kinderzimmer von meinem Sohn.
Stell dir mal vor, du hast ein Date.
Hey, wollen wir noch hoch und runter gehen auf einen Drink? Ich würde sofort, wenn ich es aus diesem Bunker wieder lebend rausschaffen würde, würde ich sofort wieder abhauen.
Wie kommt man aus so einer Situation raus, ein Date, und du bist dann mit ihm da unten in diesem schwarzen Loch? Ich würde es in die andere Richtung schrauben. Ich würde so sagen, ich liebe alles.
Wie schön hast du es hier. So
und
gemütlich.
So richtig nervig und so richtig begeistert,
dass er dann
sagt so, kannst du bitte gehen?
Ja.
Das ist nervig.
Ich muss sagen, du hast so sehr kreative Tricks, auf die ich niemals kommen würde, die mich beim ersten Zuhören erstmal befremdet zurücklassen. Und dann, wenn ich aber darüber nachdenke, ist auf jeden Fall besser als das, was ich vorhatte.
Also er klingt, du hast es schon gesagt, einfach wie ein Bösewicht aus einem Film.
Ja.
Von seinem Schlafzimmer geht er dann am Morgen ein paar Räume weiter in sein Büro. Dort arbeitet er bis ca. 18 Uhr. dann gibt es eine Stunde Abendessen und dann arbeitet er nochmal bis 22 Uhr.
Keine Work-Life-Balance im Bunker, ne?
Er ist nicht der Einzige, der dort wohnt, ja. Auch andere Angestellte haben eigene Zimmer im Bunker und verlassen das Gelände nur selten. Ja, sie arbeiten teilweise nachts und schlafen tagsüber. Also ich denke, wenn du so im Bunker bist, hast du ja auch komplett die Orientierung verloren. Nur leider stellt sich irgendwann mal heraus, dass Xent seine Versprechen, die er dem Stadtrat gegeben hat, nicht hält. Ja?
Also klar.
Er bringt gar nicht so viele neue Arbeitsplätze, wie er behauptet hat, nach Traben-Trarbach. Es sind zwar ein paar Leute bei Cyberbunker angestellt, die meisten sind aber Niederländer und häufig wechseln sie die Angestellten auch durch. Ja? Also das ist so ein Durchlauf. Es sind auf jeden Fall keine 50 bis 100 Menschen aus Traben-Trarbach dort angestellt. Wenn dann mal jemand aus der Umgebung im Cyberbunker arbeitet, dann, witzigerweise, vor allem Schülerpraktikanten.
Ja, der hat da dunkle Geheimnisse. Der will nicht, dass die Traben-Trarbacher das wissen.
Ja, aber warum Schülerpraktikanten?
Weil die dann nur so 3 Wochen da sind.
Auch die Eltern sagen, ja, mach du mal da. Auch wenn jetzt vielleicht alles nicht genauso läuft, wie es sich der Stadtrat erhofft hat. Mhm. Es läuft ja irgendwie. Bis im Jahr 2015 ein weiterer Mann auftaucht. Und dieser Mann heißt...
Nein.
Der Pinguin.
Mein Bus kommt, ich muss gehen. Was?
Ohne Lüge, er heißt Pinguin wie der Bösewicht aus Batman.
Ach so, oh, das wusste ich nicht mal. Ja, ich dachte einfach nur, Pinguine sind meine Lieblingstiere, warum werden sie mir ruiniert?
Nein, wirklich, aber dieser Mann heißt Pinguin, ja? Er besucht Xent immer häufiger. Und die Presse nennt ihn halt so, weil er als junger Mann bei einer irischen Schokoriegelfabrik gearbeitet hat. Und die Schokoriegel, die hergestellt haben, heißen Pinguin. Und außerdem hat er so einen watschelnden Gang, der so an so einen Pinguin erinnert. Und deswegen heißt er so. Pinguin ist Ende 60 und er ist kein unbekannter Mann, vor allem nicht bei Europol. Europol, du erinnerst dich? Das Europäische Polizeiamt.
Also wie Interpol, nur für Europa.
Exactly, genau. Und beschäftigt sich vor allem mit länderübergreifender organisierter Kriminalität. Viele Informationen zu dieser Geschichte haben wir übrigens aus einer großen Recherche vom Spiegel und dem NDR.
Ui.
Ja, im Artikel vom Spiegel heißt es, dass die Familie vom Pinguin zusammen mit einigen Clans seit mehreren Jahrzehnten, das Drogengeschäft in Irland und weiten Teilen Europas verwaltet. Also der Pinguin wird verdächtigt, Drogengeschäfte im Tonnenbereich, wieder 17 Fußballstadien ungefähr. 2012 hat die Drogeneinheit der irischen Polizei zum Beispiel 440 Kilogramm Kokain in einem Container beschlagnahmt.
Oh meine Güte, woher kennen die sich denn? Naja.
Er soll laut Vermerken vom Landeskriminalamt außerdem an einem blutigen Clankrieg beteiligt gewesen sein. Also innerhalb von 2 Jahren sollen in diesem Clankrieg 17 Menschen gestorben sein.
Oh, Alter.
Laut der irischen Zeitung Sunday World hat ihn Europol 2014 in den Top 20 der europäischen Drogenhändler geführt. Der Pinguin lässt alle Vorwürfe immer bestreiten. Aber ich glaube, du merkst so ein bisschen, ja, irgendwas an diesem Typen ist ein bisschen shady.
Ein bisschen ist gut.
Und jetzt spaziert der Pinguin 2015 plötzlich gemeinsam mit diesem Niederländer Xent durch das idyllische kleine Moselstädtchen Traben-Trarbach. Also die Bewohner von Traben-Trarbach finden das auch alles ein bisschen
seltsam.
Ja. Wenn Xent durch Traben-Trarbach läuft, fällt er natürlich auf jeden Fall auf. Er hat lange blonde Haare, bestimmt blass. Ich lehne mich jetzt aus diesem nicht vorhandenen Bunkerfenster und sage... Er sieht die Sonne nicht zu oft. Trägt oft einen Trenchcoat.
Der übertreibt so sehr mit den Klischees, ja.
Was genau Xent da oben im Bunker macht, weiß auch niemand irgendwie so richtig, ja. Irgendwann geht das Gerücht rum, dass er dort, halte ich fest, was denken die Rheinland-Pfalzer, was das Schlimmste, was sein kann? Cannabis.
Cannabis, sagen wir.
Cannabis?
Da wird Cannabis angebaut, oder was?
Cannabis angebaut. Ah. Und ein paar trauen sich wirklich nicht mehr an das Gelände vorbei, ja? Also ich kann es total verstehen. Ein alter Bundeswehrbunker, in dem die Angestellte Tag und Nacht verbringen und ein sehr komisch und irgendwie unseriöser wirkender Typ, der plötzlich mit dem Chef des Bunkers durch einen kleinen Ort in Rheinland-Pfalz spaziert. Also alles
daran ist alles komisch. Ja.
Aber die Besucher von Pinguin häufen sich immer mehr. Und jetzt passiert etwas, das könnte die Geschichte vom Cyberbunker komplett wenden. Der Cyberbunker hat gerade nämlich mal wieder einen Praktikanten. Nennen wir ihn mal Erik.
Ah, Erik.
Aber so Erik. Heißt er natürlich nicht, ja? Erik merkt, hier ist irgendwie was faul.
Ja.
In der Belegschaft hat sich nämlich das Gerücht verbreitet, dass der Pinguin wohl ein irischer Mafia-Boss sein soll. Ja? Was wir ja schon wissen.
Ja, ja.
Der käme hier jetzt öfter vorbei und bespricht irgendwas mit Xent. Nur Erik nimmt diese Info nicht nur einfach nur so hin. Der ist ein schlaues Köpfchen. Er findet das Ganze wirklich ganz komisch. Und er macht ein paar Fotos. Fotos von Pinguin.
Erik ist mutiger ja, als ich, because ain't no way.
Ja. Vielleicht glaubst du, hey, Gruppenfoto. Hey,
ein kleines
Cheese. Oder macht er es heimlich? Er macht es wahrscheinlich heimlich.
Wahrscheinlich heimlich. Ja.
Ich finde Erik, wir müssen ein kleines Klatschen für Erik.
Erik ist Erik wirklich weiß, mein Held.
Aber, nein, du, das Beste
das
kommt noch. Erik, was macht er mit diesen Fotos?
Lädt sie hoch auf SchülerVZ oder was?
Er bietet sie einer irischen Boulevardzeitung an. Aber die Aktion mit den Fotos, ja, hat funktioniert. Eine Reporterin von der Zeitung reist nach Traben-Trarbach.
Ach, Quatsch.
Sie will den Pinguin auf offener Straße konfrontieren. Ah. Und das klappt sogar.
Was?
Ein paar Wochen später bringt die Zeitung dann eine weltexklusive Geschichte. 20 Jahre war der Pinguin untergetaucht. Aber jetzt gibt es zum ersten Mal wieder aktuelle Fotos von ihm.
Er war auch noch untergetaucht. Oh, wie krass. Ja. Erik, oh mein Gott.
Da stellt sich mir vor allem eine Frage. Was ist mit den deutschen Ermittlungsbehörden? Wissen die nichts?
Ich meine, vielleicht ist ja bisher noch nichts Illegales passiert in dem Sinne. Da spaziert halt jemand mit einem Trenchcoat und guckt da so ein bisschen und hat vielleicht eine, sagen wir mal, bunte Vergangenheit und spricht Niederländisch. Das ist, klingt wie ein Vergehen, ist aber erstmal noch nicht illegal.
Also schauen wir uns mal die Perspektive der Ermittler an. Ja? Mhm. Also weil schon vor dieser Enthüllung hat das Landeskriminalamt Rheinland-Pfalz den Cyberbunker beobachtet.
Aha. Ja,
also das liegt daran, dass die Dienste, die die Firma anbietet, irgendwie verdächtig sind. Ja. Ja? Also alles ist daran verdächtig. Aber
komplett.
Gut. Ich habe ja schon gesagt, dass Cyberbunker ein Rechenzentrum ist, das Server hostet. Das heißt, also wenn jemand eine Website betreiben will, kann er sich dort für Geld seinen Serverplatz mieten.
Mhm.
Also Cyberbunker als Hoster sorgt dann dafür, dass dieser Server auch läuft.
Ja.
Also, dass er halt immer am Strom angesteckt ist, mit dem Internet verbunden ist und nicht überhitzt.
Genau.
Auf der eigenen Website bewirbt sich Cyberbunker auch nicht nur als normaler Host, sondern als Bulletproof Hoster.
Ja.
Das Werbeversprechen lautet:
Cyberbunker, your bulletproof data center. Secure, reliable, untouchable. Online.
Online. Also den Kunden wird versprochen, dass die Server sicher sind von Orkanen, Erdbeben, Atombomben, Überschwemmungen, einfach alles. Die Server sind ja wahrscheinlich auch ziemlich sicher, weil sie ja mitten in einem Bunker liegen, ist klar.
Ja.
Aber es wird auch versprochen, dass die Server vor allem sicher sind vor zum Beispiel auch Behörden oder Regierungen. So ein Bulletproof-Hoster kann in anderen Ländern zwar auch positive Seiten haben, ja, dafür sorgen, dass in Diktaturen zum Beispiel regierungskritische Seiten weiterhin betrieben werden können.
Mhm.
Aber, wie gesagt, du kannst dir auch vorstellen, dass es halt auch vor allem für sehr viele verbotene Dinge genutzt werden kann.
Ah.
Ja? Also über die Server kommt man ins Darknet. Und da passiert ja so einiges. Ja?
Ja,
Drogenhandel,
ja.
Waffenhandel, Handel mit gefälschten Banknoten und Dokumenten. You know it.
Oh.
Und trotzdem erlaubt Cyberbunker nicht allen, ihr Server zu nutzen. Ausgenommen sind laut der Internetseite nämlich Inhalte, die Missbrauchsdarstellungen von Kindern beinhalten. Und alles, was mit Terrorismus zusammenhängt. Bezahlt werden kann, anders als bei den meisten anderen Rechenzentren, auch mit Kryptowährung oder
Klaro.
Sogar in bar. Du kannst in bar bezahlen, ja? Man kann das Geld nämlich einfach im Umschlag an der Pförte lassen. Die Preise sind da etwa so 3 bis 4 Mal so hoch wie bei normalen Hostern.
Ja.
Und falls du dich jetzt fragst, wie hoch die Preise waren damals, auf einer alten Cyberbank-Website gibt es zum Beispiel ein Sonderangebot. Da kriegt man einen Server für 2000 Euro im Jahr. Das klingt alles sehr sus. Meine Idee für eine Website wäre, wenn ich jemanden nicht mag, dann kann ich einen auftragsschlechten Tag organisieren. Je nachdem, wie viel ich bezahle.
Let's go.
Ja, also sagen wir, meine Nachbarin, ich kann dir einen richtig schlechten Tag geben, indem ich das da so eintippe und mir jemanden engagiert, der sich dann zum Beispiel für Indien eine so richtig lange Schlange beim Supermarkt.
Oh, nein,
oder sie fahren ganz langsam vor ihr her, weißt du? So ganz kleine, mini, blöde Sachen.
Mhm.
Das wäre mein Darknet-Website.
Katjana, das ist eine tolle, richtig tolle Idee. Ich hatte jetzt Drogen einfach gesagt.
Zurück zum Cyberbunker. Die Ermittler haben die Firma also eh schon auf dem Schirm. Aber ein Bericht über die Besuche von Pinguinen sind jetzt der komplette Auslöser natürlich, ja, dass die Ermittler doch noch drastischer Ermittlungsmaßnahmen greifen müssen.
Ja. Ja.
Die Mitarbeitenden vom Cyberbunker werden ab jetzt beschattet und abgehört und an ihren Autos werden GPS-Peilsender angebracht. Allein für den Pinguin lassen sich die Ermittler das Mitschneiden von 16 Mobilfunknummern richterlich genehmigen. Sie wollen unbedingt wissen, was macht dieser Typ hier? Aber so einfach ist das alles natürlich nicht. Manchmal verstehen die Ermittler wirklich auch gar nicht, was da überhaupt los ist. Mhm. Ja? Es gibt da zum Beispiel ein Telefongespräch, das die Ermittler mitgehört haben. Das verstehen sie einfach gar nicht. Also natürlich reden sie in Code, wenn es heißt,
ein Chinese habe 750 Kisten Orangen bekommen und brauche noch weitere hunderte Kisten.
Das klingt wie so Matheaufgaben von früher. Ja. Du hast dich mal gefragt, wer braucht so viele Orangen und so viele Gurken?
Also okay, so richtig schlau werden die Ermittler noch nicht aus dieser ganzen Sache. Es wirkt, als würden die Mitarbeiter in Codes sprechen. Genau. 2018 schleust das Landeskriminalamt deswegen auch einen versteckten Ermittler beim Cyberbunker rein. Wir nennen ihn mal Konrad. Das ist nicht sein echter Name. Konrad soll nun irgendwie Vertrauen zu den Mitarbeitenden und Xent aufbauen und so herausfinden, was da vor sich geht. Ja. Dafür arbeitet Konrad immer wieder als Gärtner auf dem Gelände. In der Recherche vom Spiegel heißt es, dass sich dem Ermittler wohl ein ziemlich jämmerliches Bild zeigt. Konrad berichtet, die Zimmer sollen extrem unaufgeräumt gewesen sein, wie bei Teenagern. Die Mitarbeitenden ziehen wohl bei jeder Gelegenheit übereinander her und spielen sich vor Fremden viel zu sehr auf. Sounds like me. Seit die Ermittlungen so richtig losgegangen sind, sind jetzt schon 4 Jahre vergangen. Aber die Ermittler haben mittlerweile nicht nur unaufgeräumte Zimmer gesehen, Gott sei Dank, sondern auch ein paar andere Hinweise gesammelt.
Okay.
Sie wissen jetzt von ziemlich vielen illegalen Websites, die auf den Server von Cyberbunker laufen. Und deshalb wollen sie jetzt zuschlagen.
Jawohl.
Endlich. Dafür hat unser verdeckter Ermittler Konrad wichtige Arbeit geleistet.
Er hat die Hecken gestutzt. Ja.
Und er hat die Ermittlungen weitergeführt. Und er kann Xent überzeugen, mit der gesamten Belegschaft im September 2019 zu einem Dinner in das lokale Gasthaus einzukehren. Du erinnerst dich an den Abend.
Oh mein Gott, klar.
Dieses Dinner ist natürlich kein normales Dinner, sondern eine Falle. Alles ist von der Polizei vorbereitet. Die restlichen Gäste im ersten Stock des Gasthofs sind Zivilpolizisten und Polizistinnen.
Kein normaler Gast da.
Kein normaler Gast. Oh, jetzt habe ich eine kleine Zwischenfrage. Wie gut, glaubst du, können Zivilpolizisten Schauspielern?
Oder Kellnern. Das war eine Katastrophe, glaube ich. Hoppala, Entschuldigung.
Aber ja, genau.
Ich kam nicht gut.
Die Stimmung ist erstmal gesellig, bis der Gasthof dann von Einsatzkräften gestürmt wird. Der Plan geht auf. An diesem Abend nehmen sie 9 Verdächtige fest.
Krass, dann wirklich, denen ist ein guter Fang gelungen.
Ja.
Niemand war im Bunker. Niemand ist im Bunker geblieben. Nee,
die waren so, komm mit.
Jungs, heute essen. Mal keine Pizza. Heute mal keine Erdnussflips. Oh.
Gleichzeitig passiert aber auch etwas oben auf dem Mont Royal. Hunderte Polizisten und das GSG-9 stürmen mit Hubschrauberunterstützung das Bunkergelände.
Mhm.
GSG-9 steht für Grenzschutzgruppe 9.
Das wusste ich gar nicht.
Das ist die Spezialeinheit der Polizei, die zur Bekämpfung von Terrorismus und Schwerstkriminalität eingesetzt wird.
Oha.
Also so eine richtige Elite-Einheit von der Polizei.
Mhm.
Dann durchsuchen sie den kompletten Bunker und beschlagnahmen hunderte Server, Festplatten und USB-Sticks. Und hier finden sie all das, wonach sie gesucht haben.
Oha.
Vielleicht sogar mehr. In der Zeit von 2014 bis 2019 sollen über die Server vom Cyberbunker, halte ich fest, fast 250.000 Straftaten gelaufen sein.
Wow. 250.000 Straftaten? Das ist ja crazy.
Und das sind nur halt die Fälle, die die Ermittler überhaupt entdeckt haben.
Ja.
Tatsächlich dürfte es noch deutlich mehr sein, aber das haben wir schon mal. 8 Personen werden angeklagt. Der Vorwurf, Bildung einer kriminellen Vereinigung oder die Beteiligung daran. Außerdem wird ihnen Beihilfe zu den aufgedeckten Straftaten vorgeworfen.
Mhm.
Jetzt fragst du dich, der Pinguin war ja mit dabei.
Der war nicht mit Essen, glaube ich auch nicht.
Nee.
Wo
der
war
ist
er
bei dem Dinner natürlich im Gasthaus nicht dabei. Nach seinem Besuch ab 2015 in Traben-Trarbach sind sich die Ermittler relativ lang sicher, dass der Pinguin der Kopf dieser ganzen Gruppe ist.
Aha. Auch vor Mr.
Xent. Ja. Sie glauben, dass er die Termine bestimmt und Anweisungen gibt. Und sie vermuten, dass er den Kauf dieses Bunkers finanziert hat.
Aha.
Außerdem finden sie wohl heraus, dass der Pinguin über seinen sogenannten Finanzminister, ja, Anführungsstrichen, also ein Typ, der für ihn die Finanzen regelt, 700.000 Euro in ein IT-Projekt in Deutschland investiert habe. Der Pinguin hatte laut Spiegel wohl ein ganz bestimmtes Interesse am Cyberbunker. Solche Bulletproof-Hoster wären für einen Mann, der vermeintlich mit Drogen dealt, natürlich perfekt. Xent hatte im Bunker zum Beispiel auch an Apps gearbeitet, die eine verschlüsselte Kommunikation gewährleisten, die der Pinguin gerne genutzt hat. Aber der Pinguin ist wohl nicht komplett happy gewesen mit dem ganzen Server. Ende 2016 beklagte er sich in einem belauschten Gespräch, dass der Betrieb vom Bunker so teuer sei und nicht genug einbringe.
Das wäre so witzig, wenn er so eine schlechte Google-Bewertung geschrieben hätte.
Genau, das ist so.
Also 2 von 5 Sternen. Würde ich nicht nochmal machen.
Ja. Ab dann verläuft sich tatsächlich die Spur vom Pinguin. Er wird nicht mehr angeklagt.
Hä?
Ja.
Boah.
Seit 2015 begründen die Ermittler eigentlich jede Abhörmaßnahme mit der Wichtigkeit des Pinguins.
Ja.
Und dann spielt er plötzlich gar keine Rolle mehr? Die Autoren und Autorinnen im Spiegel vermuten, der wahrscheinlichste Grund für die Abkehr von Pinguin könnte sein, dass sich die Ermittlungen gegen ihn irgendwann 2017 festgefahren haben.
Okay.
Klingt für mich so, als wäre der Pinguin den Ermittlern einfach eine Nummer zu groß gewesen.
Ja.
Stattdessen geht es dann in dem Prozess am Landgericht um Xent und einen Teil seiner Mitarbeiter.
Mhm.
Die Frage, um die es jetzt geht, ist diese Kerngruppe, ja, die dort im Cyberbunker 7 Jahre gearbeitet hat, eine kriminelle Vereinigung?
Ja.
Wie gesagt, um die 250.000 Straftaten sollen über die Server vom Cyberbunker abgewickelt worden sein. Da geht es zum Beispiel um Drogendeals im Wert von vielen Millionen Euro, um Phishing-Seiten, um Falschgeldgeschäfte und in einem Fall auch um Missbrauchsdarstellungen von Kindern.
Oh.
Ja. Diese Straftaten sind bewiesen.
Okay.
Und wahrscheinlich auch nur ein kleiner Teil von noch viel mehr Straftaten.
Mhm.
Das Komplizierte ist aber, die kriminellen Seiten hat der Cyberbunker ja nicht selbst betrieben. Er hat ja nur die Infrastruktur dafür geboten.
Oh.
Aber so ganz einfach ist es natürlich nicht.
Nee, nee.
Die Frage ist nämlich, wusste Xent und die anderen von Cyberbunker aktiv Bescheid, was für kriminelle Seiten bei ihnen betrieben worden. Oder nicht? Grundsätzlich sind die Betreiber von Servern nicht dazu verpflichtet, ihren Kunden aktiv zu überwachen oder deren Inhalte zu kontrollieren.
Mhm.
Aber wenn sie konkret davon wussten, dass über ihre Server Straftaten laufen, ja, das in Kauf genommen haben und den Betrieb trotzdem weiter ermöglicht oder sogar gefördert haben, dann könnte darauf natürlich strafbare Beihilfe werden.
Mhm.
Ja, das Ganze wird dann in einem sogenannten Mammut-Prozess wirklich lange verhandelt.
Ja.
Oh, 275 Seiten hat die Anklageschrift. Uiuiui. Über 1 Jahr läuft der Prozess im Landgericht Trier. Das ist wirklich sehr lang.
Oh.
Am Ende werden alle 8 Angeklagte verurteilt. Und zwar wegen Bildung und Mitgliedschaft in einer kriminellen Vereinigung.
Mhm.
Das Geschäftsmodell vom Cyberbunker war nämlich laut Gericht darauf ausgelegt, kriminelle Kunden anzuziehen und ihnen bewusst einen sicheren Raum zu geben.
Mhm.
Von dem Vorwurf, Beihilfe zu etwa 249.000 Straftaten geleistet zu haben, spricht das Gericht die Angeklagten aber frei. Das Gericht ist zwar überzeugt, dass viele der Angeklagten wussten, dass über ihre Seite illegale Geschäfte liefen. Für eine Verurteilung wegen Beihilfe reicht dieses allgemeine Wissen aber auch nicht aus, ist klar.
Hm.
Dafür hätte man ihnen nachweisen müssen, dass sie ganz konkret einzelne Straftaten unterstützt haben. Xent wird zu einer Haftstrafe von 5 Jahren und 9 Monaten verurteilt. Die anderen erhalten Haftstrafen zwischen 28 und 51 Monaten. Natürlich geht es den Behörden im Anschluss auch darum, die konkreten Straftaten weiter zu verfolgen. Es gibt auch 100 Folgeverfahren, von denen die meisten aber wieder eingestellt werden müssen.
Mhm.
Ja, weil die Webseitenbetreiber nicht identifiziert werden können. Das ist so nervig.
Das ist so frustrierend,
ja,
finde ich.
Mittlerweile ist Xent wieder auf freiem Fuß. Er wurde nach 2/3 seiner Haft auf Bewährung entlassen. Er hat danach dann auch ausgewählte Medieninterviews gegeben, zum Beispiel auch beim Format Steuerung F. Unsere Freunde aus Hamburg. Mhm. Und da ist er immer noch davon überzeugt, das, was er gemacht hat, ist nicht falsch. Ja. Server zu hosten ist keine Straftat. Was die Leute da treiben, das ist deren Sache. Für den Bunker wird übrigens wieder ein Käufer gesucht. Die Aufmerksamkeit hat dem Bunker gut getan. Anscheinend gibt es jetzt insgesamt 50 Interessenten. Und in der Steuerung F-Doku sagt Xent sogar, er würde, er würde auch gerne wieder dorthin und wieder ein Rechenzentrum aufbauen, das alle nutzen können. Und auch die deutsche Behörden. Er ist da realistisch genug, dass er sich in die Richtung keine besonderen großen Hoffnungen macht. Uns interessiert natürlich, habt ihr 2019 etwas von der Razzia beim Cyberbunker mitbekommen?
Seid ihr Erik?
Erik, melde dich. Und findet ihr, die Betreiber sollten mitverantwortlich gemacht werden können für illegale Aktivitäten auf ihrem Server? Mhm. Schreibt uns gerne eure Meinung auf Instagram, da heißen wir @CuffCrimes. Hier noch einen Podcast-Tipp für euch. Denn falls ihr unseren Podcast eigentlich zum Einschlafen angemacht habt, aber euch die Story so gepackt hat, dass ihr immer noch wach seid, dann hört vielleicht eher hier rein. Der Einschlaf-Podcast begleitet euch sanft in den Schlaf. Mit liebevoll erzählten Geschichten, geschrieben und vorgelesen von der Bestseller-Autorin Sina Scherzant.
Ja.
Wir kennen sie, wir lieben sie. Den Einschlaf-Podcast findet ihr immer zuerst in der ARD Sounds App. Cuff Crimes ist eine Produktion von Kugel und Niere im Auftrag von Radio Bremen und dem SWR für ARD Sounds mit Anna Duschime und Katjana Gerz. Autor der Folge war Benjamin Markthaler, Redaktion Radio Bremen Amelie Neumann, Redaktion Kugel und Niere Lina Kempenich, Audioproduktion Joey Fleischauer, Sounddesign Robert Sladecek.